Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserem Podcast Sammeln und Senden. Heute schon die 6. Folge. Basti, wie findest du das?
Gut und schlecht. Gut, ich meine, haben jetzt schon viel zusammen besprochen, war eine schöne Zeit, aber schlecht. Diese Zeit geht langsam vorbei. Die 6. Folge, die letzte Folge. Ich werde schon fast ein bisschen melancholisch, Manfred, wenn ich so dran denke, dass unsere Zeit jetzt hier aufhört, unsere gemeinsame Zeit.
Abschiedsschmerz. Ja, gut, wir könnten uns ja ein neues Projekt dann überlegen. Irgendwie so.
Stimmt, du hast ja jetzt etwas mehr Zeit, hast du ja schon mal ein bisschen erzählt.
Für die zweite Hälfte des Winters.
Du suchst ja noch ein bisschen nach deiner Bestimmung, wie du sie jetzt leben kannst.
Ja, stimmt, ja, das mit der Bestimmung ist schon ein wichtiges Thema, genau.
Nicht nee, zu genau. Vergessen, ja. Also ich freue mich aber jetzt auf die letzte Folge, die letzten... Ja, halbe Stunde bis 45 Minuten, sage ich mal, die wir anpeilen, hier zu sprechen. Ich freue mich.
Ja, genau. Insofern auch ein herzliches Willkommen heute im Podcast-Studio, Basti.
Danke.
Wir haben ja jetzt schon eine ganze Reihe Themen abgeklappert hier, von der Urgeschichte zur Turmbaugeschichte. Das Schlusskapitel quasi der Urgeschichte,
ja.
Und dann das Thema mit der Bestimmung.
Im Johannesevangelium.
Genau, entdecke deine Mission war ja da so ein
genau.
Thema. Und jetzt die Apostelgeschichte mit dem Heiligen Geist, dem Wirbelwind, den Feuerflammen, der Bewegung, die da reinkommt, der Lebensenergie Gottes. Dieses ganz Elementare, dass der Geist nicht irgendwas oben aufgepfropftes ist. Mhm. Ach so, den Geist gibt's ja auch noch, so ungefähr. Ja, den hätten wir ja fast vergessen. Ja, sowas, wozu braucht man denn den Geist Gottes?
Ja.
Die von der Wortbedeutung her haben wir ja letztes Mal gesehen, dass der Geist Gottes was ganz Elementares ist, so wichtig wie die Luft zum Leben, ist der Geist für den Christen, also ohne den Geist Gottes, kein Glaube.
Sieht jetzt ganz schön mau aus bei uns.
Und das Coole ist, dass wir den Geist Gottes ja nicht machen müssen, sondern der da ist.
Der ist einfach da.
Und selber wirkt.
Genau.
So wie der Wirbelwind da einfach reinfährt in die Jünger, die da beisammen sind. Und deshalb die Frage, was war denn eigentlich los in Jerusalem, als die Jünger beisammen waren und der Geist Gottes da reingefahren ist.
So ist es. Ich fange einfach mal an mit Vers 5.
Genau, nimm mal den Vers 5.
Da lesen wir nämlich, in Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten.
Das klingt jetzt so, als wären die quasi zugezogen, niedergelassen
haben.
In einer anderen Übersetzung klingt es ein bisschen mehr nach Besuch.
Ja,
also so wie die Touristen, die zu Gast sind, oder so nach einer Pilgerwanderung, einer Pilgerfahrt nach Jerusalem.
Ja.
Weil, und das haben wir im ersten Vers von Apostelgeschichte 2 drin, da ist der Bezug auf das Pfingstfest formuliert.
So ist es.
Das haben wir in der letzten Folge übergangen, weil wir es jetzt nämlich brauchen. Was war los in Jerusalem? Es war das Pfingstfest.
Pfingstfest, können wir ja schon fast meinen, das muss doch ein christliches Ding sein, oder? Pfingsten, Heiliger Geist, das gibt's doch nur bei den Christen. Wie kann das denn irgendwie sein, ein jüdisches Fest, wie kann das zusammenpassen?
Es war ein jüdisches Fest, das seit vielen Jahrhunderten gefeiert wurde, nämlich das Wochenfest oder auch Schavut genannt. Was hat man gefeiert beim Wochenfest? Man erinnerte an die zweite Ausgabe der Gebotstafeln des Mose.
Kannst du vielleicht nochmal sagen, warum gab es zwei Ausgaben der Gebotstafeln?
Naja,
also vielleicht haben das gerade nicht alle Zuhörer auf dem Schirm.
Weil die erste Ausgabe, die hat Mose kaputt gemacht.
Die
da hat
zerstört.
Ihn der heilige Zorn überkommen. Die Geschichte Exodus 20 erzählt ja, Mose kam vom Berg runter, von der Begegnung mit Gott.
Mhm. Mit zwei Tafeln in der Hand.
Genau, wo er die beiden Gebotstafeln bekommen hat. Also die erste Ausgabe quasi. Mhm. Und unten trifft er das Volk Israel, das gerade so den Tanz ums goldene Kalb vollführt.
Also um einen Götzen.
Genau, ja.
Und damit nicht mehr Gott anbetet.
Ja.
Sondern sich von Gott abgewendet hat und einfach in Götzen anbetet, was anderes.
Genau. Krasser Widerspruch gleich zu der Präambel der 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott.
Genau, das erste Gebot.
Der dich aus Ägypten geführt, befreit hat, aus der Sklaverei befreit hat.
Genau.
Und da hat er in heiligem Zorn diese Gebotstafeln quasi zerstört. Okay, dann ging die Geschichte ein bisschen weiter. Dann stieg er nochmal rauf auf den Berg und hat die zweite Ausgabe bekommen. Irgendwie hatte Gott noch eine Reserve oder wie auch immer er das da spontan Form. Gemacht hat. Und hat die dann mitgebracht. Und genau an diese Gabe der Gebote Gottes erinnert nun das Wochenfest. Es ist auch ein Erntefest, so ein erstes Erntefest.
Also ein bisschen Erntedank, wie bei den Christen vielleicht? Genau,
ja, so ein bisschen. Aber wie gesagt, es geht um die Gebotstafeln. Und wenn wir von Gebotstafeln reden, dann heißt es, es geht eigentlich um die Ordnung Gottes für die Menschen.
Ja.
Ja. Also die verbindliche Zusage, ich bin der Herr, dein Gott, ich halte zu dir.
Ja.
Ich habe euch befreit. Es ist der Gott der Befreiung und nicht der Gängelung, der sich hier mit den Geboten vorstellt. Und genau das wird an diesem Wochenfest gefeiert. Und eben dann auch die Gebote, du sollst, was da so dann alles kommt.
Übrigens, ich kenne ja sogar manche noch auswendig aus dem Konfirmandenunterricht.
Da hat man vielleicht das mal gelernt oder hoffentlich, genau.
Ich nicht.
Ah, habt ihr das vermieden?
Ja, muss ich mich jetzt mal gleich ein bisschen outen.
Okay. Hast du es nicht gelernt oder musstet ihr das nicht lernen?
Wir mussten es tatsächlich nicht lernen, was ich damals richtig cool fand. Und jetzt denke ich mir, schade, wäre cool, sie auswendig zu können.
Genau.
Steht ja doch was ganz Wichtiges drin. Ja,
also im Zweifelsfall Exodus 20 nachlesen. Dort findet man diese wertvollen Gebote, die ja wirklich auch so eine Art Grundgesetz sind oder Leitlinien, Wegweiser zum Leben sind. Im Übrigen, das vielleicht so als kleine Nebenbemerkung, dass du sollst, wie klingt das in deinen Ohren, du sollst?
Wie wenn meine Mama sagt, du sollst jetzt das Zimmer aufräumen, sonst schmeiße ich deine Spielsachen weg.
Ich gebe dir mal eine andere Perspektive. Wenn ich nichts mehr soll, was soll ich dann noch auf dieser Welt?
Nichts mehr.
Also im Du sollst steckt auch eine Sinnstiftung drin.
Ja.
Du sollst heißt, Leben macht Sinn. Es ist nicht nur das Negative, jetzt muss ich auch noch mein Zimmer aufräumen, sondern ich habe eine Aufgabe, ich habe eine Bestimmung. Ja, sind wir wieder bei der Bestimmung. Ja. Da steckt ein Lebenssinn drin, da steckt eine Sinnstiftung und eine Sinngebung drin. Mein Leben wird etwas bewirken. Es ist nicht einfach nur umsonst.
Ja.
Also dass du sollst, hören wir ja manchmal wirklich so mit den negativen Ohren. Klar, die alten blöden Gebote und so. Die gängeln ja nur, die grenzen ja nur ein. Nee, sie sind Wegweiser zum Leben und sie eröffnen auch einen Lebensraum. Ja. Mein Leben macht Sinn, denn wenn ich nichts mehr soll, was soll ich da noch?
Schöne Nebenbei-Erklärung für die 10 Gebote.
Klingt ein bisschen krass, gell? Also, aber darum geht es hier am Wochenfest. Es geht um die 10 Gebote, um die Ordnung Gottes. So.
Aber die Jünger.
Ja.
Die sind irgendwie nicht da draußen.
Jetzt pass auf, die Ordnung Gottes. Also es geht auch um die Zusammengehörigkeit des Volkes Gottes. So, und jetzt kommen die Jünger
Jetzt
dran.
Kommen die Jünger, aber jetzt irgendwie sag du. Nicht draußen am Party machen mit den anderen, sondern irgendwie, wir haben vorher gelesen, als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Ja. Die als Einheit, was sagt uns das?
Turmbau zu Babel, sie sammeln sich. Aber wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass da der Wirbelwind des Geistes Gottes reinfährt und die dann Feuer und Flamme werden und sich bewegen.
So ist es.
Also jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was war los in Jerusalem? Mhm. Und wir halten fest, Wochenfest, Pfingstfest, die alte Ordnung Gottes, die Gebote, der Bund Gottes, die Zusammengehörigkeit des Volkes Gottes. Und das geht's an diesem Wochenfest.
Ja.
Aber jetzt müssen wir gucken, was sind das für Leute, die in die Stadt gekommen sind?
Ich würde einfach mal weiterlesen, oder? Ja. Dann erfahren wir vielleicht etwas.
Ja.
Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asia, aus Phrygien, aus Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Kyrene in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an, aber auch Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagten sie einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten, die haben zu viel süßen Wein getrunken.
Ja, das ist ein cooler Satz. Die sind einfach besoffen.
Die haben einfach einen über den Durst getrunken.
Was natürlich nicht erklärt, warum die jetzt plötzlich auch in den fremden Sprachen verstanden werden.
Schon irgendwie merkwürdig, oder?
Also ich hoffe, du hast in Heimatkunde aufgepasst oder in Geografie in der Schule. Jedenfalls hast du das genial gemeistert, diese
schwierigen Namen.
Namen, ja, ja, genau.
Aber man kann schon fast ahnen, dass es irgendwie nicht alles ein Land und eine Sprache. Mhm.
Genau, das halbe Römische Reich ist hier versammelt. Mhm. Das Römische Reich hat es auch erleichtert, also die Tatsache, dass es da so ein Römisches Reich gab, hat es erleichtert, dass die Leute gereist sind, nach Jerusalem reisen konnten, quasi Pilgerfahrt machen konnten zum Wochenfest nach Jerusalem, dorthin, wo ihre Wurzeln sind. Also sie gehen zurück zu ihren Ursprüngen, Urgeschichte, die Ursprünge, haben wir auch schon. Cool, wie sich das immer wieder verbindet. Ja. Finde ich schon auch cool, wie sich das verbindet, tatsächlich, ja. Jetzt könnte man ja auch sagen, okay, Römisches Reich, die sprechen ja eigentlich alle dieselbe Sprache oder so. Mhm. Und von daher ist es eigentlich gar nicht so kompliziert, was hier passiert. aber es wird ausdrücklich erwähnt, dass die in ihren eigenen Sprachen verstehen und hören, was die Jüngerinnen und Jünger da sagen.
Ja.
Von daher ist es schon was Besonderes. Aber ich glaube, wir müssen genau gucken. Relativ am Anfang heißt es ja, die sind verstört. Worin besteht jetzt die Irritation der Fremden, der Leute, die da in Jerusalem auf Pilgerfahrt sind? Worin besteht die Irritation? Das müssen wir, glaube ich, genau angucken. Mhm. Weil da steckt nämlich der Kern in diesem Gedanken.
Meinst du? Mhm. Zeig es mir. Okay. Ich kann den Satz nochmal vielleicht vorlesen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden.
Genau. Es wird vom Hören gesprochen. Mhm. Also sie hören sie in ihrer eigenen Sprache reden.
Ja.
Das sagt ja nicht, dass die Jünger auch die Sprache sprechen.
Nee, das sie steht hören. Da nicht. Genau.
Das heißt, ich behaupte jetzt mal, der Heilige Geist ist der Übersetzer.
Ah, ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Simultane Übersetzer.
Ich denke da schon ein bisschen an unsere letzte Folge, was du gesagt hast.
Es geht ja ums Hören, um die Wahrnehmung und nicht unbedingt um die Äußerung.
Nee, und dann willst du bestimmt darauf hinaus, ums aus Verstehen.
Ich weiß nicht, wie dir es geht, Basti, wenn du sonntags in unserer schönen Kirche bist, in Unterweisach.
Blödes Beispiel, darüber darf ich nichts Negatives sagen.
Och, wir sind ja hier unter uns. Lass deiner Seele freien Lauf.
Nee, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber formulier es noch zu Ende. Müssen ja auch die Hörer verstehen.
Ja, eigentlich habe ich es ja schon gesagt. Also es geht ums Hören. Mhm. Ich glaube, dass die Irritation darin besteht, die Fremden verstehen, was gesagt wird. Sie hören sie in ihrer eigenen Sprache. Das heißt, es kommt an, die Botschaft kommt an.
Ja.
Ja. Ja. Die Kunde kommt beim Kunden an. Verkündigung, Lieblingswort, jetzt gerade. Jeder Einzelne wird auch ausdrücklich formuliert, jeder Einzelne. Das heißt, es geht persönlich, nah, relevant, plausibel. Mhm. Also es ist nicht nur die Form des Hörens, um die es geht, Also dass das des Hörens, sondern der Inhalt, das war es. Es geht um die News, um die Nachricht.
Ja.
Es geht darum, dass die Leute merken, das, was da gesagt wird, das geht mich an. Es betrifft mich. Ich komme drin vor.
Im Prinzip ja das, worum, was jede Predigt auch versucht zu machen.
Genau.
Man soll sich irgendwie wiederfinden.
Ja, ja. Also ich persönlich sitze schon manchmal in der Kirche und denke, worüber redet der da vorne?
Ja, erstmal fängt es ja daran an, dass ich nicht mal alle Wörter verstehe, die der Mann oder die Frau vorne sagt. Also vielleicht geht es jüngeren Leuten als mir noch schlimmer, dass sie oft nicht verstehen, was der Pfarrer oder die Pfarrerin, der Prediger, die Predigerin da erzählt. Aber manchmal kommen Wörter vor, die habe ich ja das letzte Mal so 1780 gehört.
Du spielst jetzt aber nicht auf die Lieder an, die man da singt und die in der Regel älter heißen.
Die sind dann nochmal ein bisschen älter.
Als deine Ur-Ur-Ur-Großeltern sind.
Ja, die hätten sie schreiben können vom Alter her. Ja. Nee, aber auch einfach das, was manchmal gepredigt wird. Ich finde mich, ich würde sagen, doch oft wieder, aber nicht unbedingt immer. Also manchmal und, wird an mir vorbeigepredigt, habe ich auch das Gefühl. Ja.
Und woran liegt das?
Ich verstehe es manchmal auch einfach nicht.
Weil es nicht deine Themen sind, weil es nicht deine Fragen sind, weil es nicht deine Welt ist,
genau,
die da vorkommt.
Ja.
Weil du das Gefühl hast, es hat mit dir nichts zu tun.
Ja, es ist einfach irgendwie so an mir vorbeigesprochen.
Was da jetzt erzählt wird.
Vielleicht, vielleicht meint da jemand irgendwie den Mann hinter mir oder links von mir, aber irgendwie nicht mich.
Irgendwie einen leckeren Geschichtsunterricht, aber nichts, was hier heute und jetzt relevant ist.
Genau.
Und möglicherweise besteht die Irritation darin, dass die Gäste in Jerusalem, die Pilger, wahrnehmen, das, was die Leute hier sagen, die Jünger hier sagen, das hat was mit mir zu tun. Ich komme drin vor, es ist für mich relevant. Es zeigt sich im Grunde hinterher, also diese Frage, ich komme drin vor, das wird dann, nach dem, was du jetzt gelesen hast, da kommt ja noch ein Abschnitt von der Predigt des Petrus. Ja. Könnt ihr da draußen selber dann nachlesen, Apostelgeschichte 2, Vers 14, fortfolgende. Mhm. Eine relativ lange Textpassage.
Ja.
Da kommt dann irgendwann die Ansage, die Leute sind betroffen. Mhm. Und sie fragen, was müssen wir tun? Sie fragen also danach, also sie merken, sie kommen selber drin vor, sie sind betroffen und fühlen sich genötigt, da sich dazu zu verhalten, zu dem, was jetzt gesagt wird, und deine eigene Position zu finden. Spannende Geschichte. Es hat mit mir zu tun, was da gesagt wird.
Spannend. Spannend. Was hören Sie, was verstehen Sie? Das ja, lesen wir vielleicht nicht direkt hier in der ersten Passage, die wir eben gelesen haben, aber es muss ja irgendwas sein, was sie angeht.
Ja. Naja, ich habe noch einen Satz im Ohr, den du auch gelesen hast. Wir hören sie in unseren eigenen Sprachen von den großen Taten Gottes reden.
Ja, ich suche gerade die Stelle.
Wir hören
genau, sie. Genau, wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat.
Ja.
Genau. Also, was Gott Großes getan hat. Könnte man jetzt natürlich meinen, das Alte Testament ist voll davon, aber hier sind wir im Neuen Testament. Was hat Gott Großes getan? Da fällt, glaube ich, ein Name direkt rein, Jesus.
Und was bedeutet der Name? Der Name selber sagt ja noch nichts aus.
Der Name selber bedeutet noch nichts, aber also bedeutet schon was. Aber Jesus, dieser Mensch, dieser Gott, dieser Mensch, Gott, der alles vereint, der das Göttliche vereint, das Menschliche vereint, von dem wir vier Evangelien haben, die komplett von ihm berichten, von ihm und seinen Wundertaten oder von seinen Taten, das natürlich aufbaut auf dem, was im Alten Testament schon prophezeit wurde. Also könnte man vielleicht doch meinen, die Juden, die da versammelt sind, die geht das schon ja an, wenn das aufbauend ist auf deren Bibel.
Und es baut natürlich auf das auf, was das Alte Testament sagt, ganz richtig. Und konkret geht es darum, Jesus ist, ich sag's mal so mit meinen Worten, die Menschenfreundlichkeit Gottes.
Ja, das würde ich so unterschreiben.
Das, was mit Gesetzen, Ordnungen, Formen, Traditionen oft sehr, sehr starr daherkommt, das bricht Jesus auf. Er negiert es nicht einfach, ja? Er tut es nicht ab.
Nee.
Aber er bricht es auf und füllt es mit Leben und geht auf Menschen zu und begegnet den Menschen als Gott bei den Menschen.
Ja.
Und ich denke, dieser Bezug auf die großen Taten Gottes, man könnte es natürlich jetzt auch mit Kreuzigung und Auferstehung, mit den beiden Begriffen fassen. Ich denke, darum geht es hier auch wesentlich, die großen Taten Gottes, die Kreuzigung Jesu und die Auferstehung.
Ja.
Aber Kreuzigung und Auferstehung sind ja, stehen ja im Grunde auch dafür, wenn ich es jetzt inhaltlich fülle, die Hingabe und Liebe Jesu, die nicht tot zu kriegen ist. Die Liebe Gottes, die weiterlebt.
Die stärker ist als alles andere.
Genau, stärker als der Tod und die lebt. In einer ganz anderen Weise. Es ist keine Reanimation, die da stattfindet mit der Auferstehung, sondern es ist ein neues Leben, um das es hier geht. Und es ist dieses Leben der Liebe Gottes, die weitergeht und die sich dann ausbreitet. Also ich möchte es nochmal vielleicht ganz, ganz kurz sagen, dieses wir hören sie in eigenen Sprachen reden, das heißt, der Heilige Geist ersetzt nicht das Vokabellernen.
Nee, aber leider nicht.
Aber der du bist nicht so der Fremdsprachentyp.
Das zieht sich hier durch, das werde ich auch oft erwähnen.
Aber der Heilige Geist ist der Übersetzer des Evangeliums und er übersetzt es so, dass es persönlich wahrgenommen wird.
Dass es jeden etwas angeht.
Das ist das Coole.
Dass es nicht irgendwas Fremdes ist, was oben von der Kanzel runtergesprochen ist, sondern etwas ganz Nahes, was bei mir anfängt.
Der Übersetzer. So, und dann gibt es da ein paar, die haben es nicht verstanden.
Ja, irgendwie nicht. Da haben wir den letzten Satz.
Das sind dann die mit dem Wein.
Wieder andere spotteten, die haben zu viel süßen Wein getrunken.
Ja.
Die sind besoffen. Ja.
Also das dürfen wir nicht übersehen, auch an diesem Text, bei aller Begeisterung, bei allem Feuer und Flamme sein für den Geist Gottes, der hier zum Übersetzer des Evangeliums wird, zum Übersetzer der Liebe Gottes wird. Nicht für alle. Manche bleiben ratlos und erstaunt und spotten.
Ja. So, ich glaube, genau das kann man auch heutzutage oft noch erleben. Also wir Christen ja manchmal mit unseren Projekten total Feuer und Flamme, was wir da für coole Sachen machen. Wie zum Beispiel auch du, Manfred, da auf den Campingplätzen mit Kirche unterwegs. Was du da für coole Sachen einfach gemacht hast, wo du richtig Feuer und Flamme warst, dein ganzes Team. Ja, und dann kommen vielleicht mal irgendwie 3-4 Leute vorbei und sagen, was seid ihr denn für Bekloppte?
Aha.
Gott gibt's doch nicht. Und vielleicht auch ein bisschen über euch spotten. Ich glaube, ich habe nicht vorher gefragt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du das doch das ein oder andere Mal erlebt hast, oder?
Das kam oft vor, ja, das kam oft vor. Manchmal kam dann auch der Satz, also ich glaube ja nicht an diesen Gott. Aber das, was ihr macht hier, Respekt. Also dass Menschen das differenziert haben. Aber es kam natürlich auch.
Das ist schön zu hören, dass das geklappt hat bei manchen.
Diese Differenzierung, die ist dann schon ganz cool, wenn jemand doch so viel denkt und reflektiert. Aber es kam natürlich auch ganz viel Ablehnung.
Ja, logisch.
Und auch durchaus viel Zustimmung.
Ja.
Und Interesse.
Ja, ja.
Neugier, genau. Also auch hier bei dieser Pfingstgeschichte, ja, die so fokussiert ist und wo dann auch im Anschluss an diese Petruspredigt kommt und im Anschluss an die Petruspredigt ganz viele Menschen sich bekehren und so, fragen, was müssen wir tun? Ja, tut Buße, bekehrt euch und so, alles prima. Aber der Heilige Geist wird zum Übersetzer des Evangeliums, sodass es in die Herzen dringt, aber nicht für alle. Manche bleiben ratlos und spotten.
So ist es leider.
Und ziehen wieder davon. Also das bleibt auch und das gehört zu dieser Geschichte dazu, auch zu unserer Geschichte.
Definitiv.
Gehört das dazu. Jetzt ist nur noch eine Sache aufgefallen, Basti.
Ja.
Der Geist Gottes folgt der Tradition.
Das hört sich ganz kompliziert und komisch an. Was meinst du, was willst du mich fragen?
Naja, mir fiel auf, dass Petrus dann in seiner Predigt, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber das könnt ihr nachlesen. Du kennst den Text bestimmt.
Ich könnte ihn vielleicht mal kurz vorlesen, den Satz, den du meinst, so in den kurzen Ausschnitt.
Mach mal.
Was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Und es kommt ein Zitat aus dem Alten Testament. Gott spricht, das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen. Und eure Alten von Gott gesandte Träume haben. Geht es dann noch ein bisschen weiter, genial. Aber das ist schon mal das Wesentliche.
Ja, das zeigt doch, dass der Geist Gottes nicht im luftleeren Raum existiert.
Nee.
Sondern er lebt hier bei den Menschen.
Unter uns.
Er wirkt unter uns. Und er folgt auch der Tradition. Er durchbricht sie, er überwindet sie, er erfüllt sie, er macht da eine Menge damit. Aber der Geist Gottes steht nicht einfach im Widerspruch zur Tradition.
Auf
also so ein paar alte Lieder sind vielleicht gar nicht schlecht.
Ein paar Paul Gerhardt-Lieder.
Müssen ja nicht alle sein, gell?
Nee, aber vielleicht so nochmal der Hinweis an manche Christen. Christen habe ich mir sagen lassen, die sagen, das Alte Testament braucht man doch eh nicht, wir brauchen nur das Neue Testament, da ist doch Jesus. Und da sind die Briefe von Paulus. Ich glaube, hier können wir vielleicht auch sehen, das Alte Testament ist vielleicht doch nicht so unnütz und veraltet, wie man vielleicht denkt, sondern gehört dazu. Es ist etwas, was die Grundlage schafft, worauf das Neue Testament einfach aufbaut, wo das Neue Testament immer wieder anknüpft. Auch wenn man die Briefe von Paulus sich anguckt, immer wieder, oder generell die Briefe, immer wieder Zitate aus dem Alten Testament, was Jesus sagt, auch ganz viel aus dem Alten Testament aufgegriffen.
Ja,
also, und so ist das eine Riesenüberschneidung. Es greift ineinander.
Also ganz wichtiger Gedanke, diese Zusammengehörigkeit von Altem und Neuem Testament. Und hier an dieser Schnittstelle, sage ich jetzt mal, und das ist ein ganz wesentlicher Wendepunkt auch in der Geschichte der Freunde Jesu, der Jüngerinnen und Jünger, an dieser Schnittstelle, an diesem Wendepunkt spielt das Alte Testament und die Prophetenworte spielen da eine ganz entscheidende Rolle. Sie kommen drin vor, also der Geist Gottes folgt der Tradition, er erfüllt sie und geht weit drüber hinaus und macht da eine Menge mit, aber er zerschlägt sie nicht.
Ja.
Die Tradition darf hier mitwirken und weiterwirken. Auch in der Predigt, die Petrus dann hält, da erzählt er die Geschichte Jesu durchaus in der Tradition der Propheten. Wir haben in der letzten Podcast-Folge über die Wirkung des Geistes geredet.
Einen kleinen Exkurs gehabt in 1. Korinther 12.
Genau. Und auch hier ist es vielleicht ganz gut, wenn wir nochmal auf die Wirkung des Geistes Gottes zu sprechen kommen. Also dieser Wirbelwind, dieses Feuer und Flamme sein. Und da ist eine Formulierung, es ging ihnen durchs Herz, bis ins Innerste wurden sie getroffen. Das heißt, das, was sie hörten, hat sie angerührt, hat sie angesprochen.
Hat sie emotional berührt.
Was müssen wir nun tun? Wenn wir angesprochen werden, wenn wir emotional berührt werden von dem Evangelium, der Heilige Geist uns das ins Herz hinein übersetzt hat.
Ich glaube, wenn man das Evangelium mal liest und es einen wirklich emotional trifft, wenn man da was für sich mitnimmt, merkt man vielleicht auch sein eigenes Leben. Lief das immer so gut? Hat man, um das Doppelgebot der Liebe nochmal aufzugreifen, immer Gott mit ganzer Kraft, ganzem Herzen, ganzer Liebe geliebt und seinen Mitmenschen. Hat man, wenn man sich die Bergpredigt anguckt, ich glaube, da kann keiner behaupten, man kann sich an alles halten, was in der Bergpredigt steht. Ich glaube, man merkt schon irgendwie, ich habe nicht immer so richtig gehandelt. Ich bin Sünder. Die Sünde ist ein Teil von mir. Was macht man dann?
Der Petrus spricht es ja so aus, tut Buße, also kehrt um.
Was heißt das? Tut Buße, kehrt um. Das sind wieder so Kirchenbegriffe. Wie könnte man es vielleicht anders nennen? Tut Buße würde ich vielleicht mit meinen jüngeren Worten formulieren mit, seid euch einfach eurer Schuld oder werdet euch eurer Schuld erstmal bewusst.
Ja, erkennen.
Genau, was habt ihr erstmal versäumt, dass ihr selber das seht? Und dann geht einfach damit vor Gott, geht vielleicht auch zu einem anderen Menschen, berichtet davon und bereut auch einfach das, was ihr getan habt. Nicht nur, ach ja, ich habe den Manfred gehauen, ich habe es jetzt erkannt, sondern nein, ich habe den Manfred gehauen und das war nicht richtig, es war falsch, ich habe dem damit Leid angetan. Und dann kann ich zu Gott kommen oder zu einem Mitmenschen und es beichten, es quasi sagen, was ich da falsch getan habe. Aber dann kann mir auch der Gegenüber, sei es Gott, sei es Mensch, spricht mir dann die Vergebung zu. Und das ist jetzt vielleicht nochmal eine kleine Umschreibung für tut Buße, kehret um.
Ja, eine gute Umschreibung mit einleuchtenden Worten. Das heißt, dass wir an dieser Stelle auch festhalten können, der Heilige Geist bewirkt den Glauben an Jesus als den Retter, als den Erlöser, als Gottes Mensch, als den, der mich erkennen lässt. In meinem Leben gibt es Brüche. Mhm. Da ging manches kaputt.
Ja.
Und ich brauche die Vergebung und Gott schenkt mir die Vergebung.
So ist es.
Mit seiner Zuwendung. Also diesen Glauben bewirkt der Heilige Geist. Der Heilige Geist bewirkt auch die Sendung. Sammeln und senden. Was wir dann in der Apostelgeschichte weiterlesen können, wenn wir die nächsten Kapitel anschauen, es ist dann letztlich eine Sendungsgeschichte.
Definitiv.
Wobei die Sendung der Jünger ganz oft einhergeht mit Verfolgung.
Leider,
das fiel
ja
mir auf, das habe ich im letzten Podcast mit der Miriam Blank oft durchgesprochen, weil es da immer wieder aufgeploppt ist in den Geschichten. Die Sendung der Jüngerinnen und Jünger war nicht schmerzfrei.
Nicht immer ganz
einfach. Die war nicht einfach nur lustig, so nach dem Motto, so jetzt wissen wir es und jetzt gehen wir und ziehen hinaus in die Welt, sondern immer wieder sammeln, kuscheln, zusammenkommen, eigentlich eher bleiben.
Ja.
Und dann sind da Dinge passiert, die sie genötigt und gezwungen haben, aufzubrechen, sich zu zerstreuen, rauszugehen. Also so wie bei der großen Sprachverwirrung, Turmbau zu Babel, die sie genötigt haben, aufzubrechen, rauszugehen und ihrer Sendung, ihrer Bestimmung zu folgen. Also das finde ich mega spannend, diesen Aspekt in der Apostelgeschichte immer wieder wahrzunehmen.
Ja, das Leben ist halt kein Schlotzer, wie man hier im Schwabenland sagen würde. Bei mir zu Hause sagt man eher, das Leben ist kein Ponyhof.
Okay.
Es ist nicht immer ganz einfach.
Genau. Also wenn wir neulich über das Thema Entdecke deine Mission und Folge deiner Bestimmung gesprochen haben, da gehört eben auch mit dazu, dass das nicht einfach nur ein Schlotzer ist oder ein Ponyhof, der Bestimmung zu folgen, sondern manchmal auch mit viel, Tiefen, mit Leid, mit schweren Zeiten verbunden ist
mit
und
einhergeht. Unangenehmen Seiten.
Ja, genau. Ja, tief durchatmen.
Tief durchatmen,
Basti,
das ist
wir
gut.
Wir kommen langsam zum Finale unserer Podcast-Reihe hier, Sammeln und Senden.
Ja, ich merke schon.
Und die Frage ist nun, was bleibt? Was ist unser Fazit nach diesen 3-4 Stunden Gespräch?
Was bleibt? Das hört sich ja schon fast an nach der Podcast-Folge zu unserem Johannesvers.
Ah, okay.
Frucht, die bleibt. Hoffentlich bleibt dieser Podcast. Hoffentlich kann er etwas bewirken. Aber mein Fazit, schwierig. Ich habe mir schon gedacht, dass irgendwann diese Frage kommt. Schwer. Wir hatten viele Sachen jetzt in den 6 Folgen, viele verschiedene Themen, viele Aspekte, die wir irgendwie ausgeführt haben, aber nie ganz vertiefen konnten, weil da irgendwie noch die Zeit ein bisschen gefehlt hat. Wir haben alles irgendwie mal ein bisschen angeschaut. Urgeschichte, Turmbau zu Babel, Johannes 15, Vers 16, jetzt Apostelgeschichte 2, immer wieder mit Exkursen. Ganz schön viel irgendwie. Ganz schön viel. Aber etwas bleibt. Ich hoffe, dass bei den Hörern einfach irgendwas wenigstens hängen geblieben ist in den ganzen Folgen. Bei mir ist es doch schon einiges. Ich glaube, wenn ich jetzt an Urgeschichte nochmal denke, an den Abschluss mit Turmbau zu Babel, vielleicht den Perspektivwechsel von Gott, den haben wir ja etwas länger thematisiert. Wenn wir einfach von Bestimmungen in Johannes reden. Ich glaube, bei mir bleibt vieles, viele Eindrücke. Was ist dein Fazit, Manfred? Was bleibt bei dir?
Sammeln und senden, das waren für uns ja immer wieder auch Kontraste. Also nicht unbedingt Gegensätze, aber Kontraste, wo wir festgestellt haben, die Menschen sammeln sich beim Turmbau in der Stadt, um dann Pläne zu schmieden. Die Jünger sammeln sich und werden dann aufgescheucht, wo wir darüber gesprochen haben, dass das Sammeln und Versammeln und das Kuscheln und Zusammenfinden auch viele, viele, also nicht unbedingt der Bestimmung des Menschen dient.
Ja.
Und das Senden, das war immer so das Positive, ja, hinaus in die Welt zu gehen und dort was zu bewirken und mit den Menschen das Evangelium zu teilen und ja, die Kunde, den Kunden zu bringen. Mein Lieblingswort jetzt gerade.
Ich merke schon, das kam schon öfter vor.
Wir haben da fast ein bisschen Sammeln und Senden als Gegensätze betrachtet. Das eine ist gut und das andere ist nicht so gut.
Ja.
Ich glaube, es braucht beides.
Ja.
Es braucht das Sammeln und es braucht das Senden. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder sammeln, um auch zur Besinnung zu kommen. Mhm. Wir dürfen aber die Sendung nicht vergessen.
Nee.
Und nicht übersehen, dass wir eigentlich gesandte, geschickte Menschen sind, im dolden Wortsinne geschickt, ja. geschickt im Sinne von gesandt und geschickt im Sinne von ich kann was.
Ja. Ja.
Also es braucht beides. Es braucht das Sammeln und es braucht das Senden. Das ist mir jetzt in diesem Podcast sehr deutlich geworden. Und dazu gehört auch, es braucht beides. Es braucht den Blick ins Alte Testament, zu gucken, wo sind unsere Ursprünge, was ist unsere Ursprungsbestimmung und dann im Neuen Testament aber auch zu sehen, und wo geht es hin. Mhm. Es ist eine geniale Bewegung, die da drin steckt, mit ganz viel Dynamik, Kraft und Power, eben mit dem Wirbelwind des Geistes, mit Feuer und Flamme sein, mit der Begeisterung und vielleicht auch irgendwo ein bisschen mit einer Taube, die vielleicht auch mal sanft daherkommt, nicht immer wie im Bahnhof daher rauscht.
Was mir gerade noch einfiel, weil du gesagt hast, sammeln und senden, vielleicht kann man ja mal die Evangelien lesen, die vier, oder man fängt vielleicht erstmal mit einem an. Und liest bewusst mit der Brille Sammeln und Senden. Wo ist Sammlung, wo ist Sendung? Mhm. Weil mir kommt natürlich gerade im Kopf, Jesus sammelt sich auch ganz oft mit seinen Jüngern zusammen und redet mit denen. Ja. Jesus sammelt sich alleine oft auf einem Berg zum Beten.
Mit Gott.
Ja. Da haben wir oft dieses Sammeln bei Jesus zu sehen, aber auch oft das Senden, das Rausgehen in die Welt, das mit der Welt sich beschäftigen, nicht nur in seinem eigenen Dunstkreis hocken, sondern raus, Menschen begegnen.
Aus dem Sammeln heraus erfolgt die Sendung.
Ja. Schön gesagt. Das hört sich doch nach einem guten Abschluss an.
Dann lassen wir jetzt diesen Podcast auch auf Sendung gehen.
So ist es, damit er ausgesandt wird in die Welt.
Genau. Ja, Basti, ich danke dir ganz herzlich.
Sehr, sehr gerne.
Für diese Gesprächsrunde und mal sehen, vielleicht machen wir ja mal wieder was zusammen. Du bist ja noch ein paar Tage im Weißacher Tal.
Sehen wir mal. Schauen wir mal, was wird.
Cool, dass du erst im zweiten Jahrgang bist. Da kann ja noch viel kommen. Genau, schön. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Diese Podcast-Reihe folgt ja den Texten der Kinderbibelwoche Einmal Himmel, Erde und Zurück. Kinderbibelwoche, die auch eine ganz besondere Form hat, die auch konzipiert wird als draußen Kinderbibelwoche, also wirklich so gesandt zu sein, hinauszugehen ins Freie, in den Wald oder in einem Park kann man die auch gut durchführen oder natürlich auch in den heiligen Hallen einer Kirchengemeinde, ganz klar. Also die Podcast-Reihe folgt der Kinderbibelwoche und die Kinderbibelwoche lässt sich vertiefen mit den Podcasts. Und es gibt da auch Bibelwochenmaterial dazu von der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste bzw. von dem MIDI-Netzwerk. Und die Kinderbibelwoche und weitere Informationen gibt es bei www.kircheunterwegs.de. Wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, dann sehr gerne an die E-Mail-Adresse manfred.zoll@icloud.com. Ich habe auch eine Homepage, wo ihr weitere Informationen findet, auch weitere Podcasts und was ich sonst noch so am Angebot habe. Die Adresse lautet ganz einfach www.manfredzoll.de. Jo, soweit bis hierher. Schön. Dann bleibt uns noch Tschüss zu sagen. Macht's gut, seid behütet.
Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
Ciao.